Ja, einen herzlichen Gruß von mir an euch alle. Es ist erstaunlich, dass heute so viele da sind. Letztes Mal waren es nicht so viele und ich fand auch meine Botschaft nicht unbedingt so ermutigend das letzte Mal. Und dass so viele gekommen sind, das ist ein Wunder, nehme ich an. Ja, und wir sind immer noch in Römer Kapitel 4. Und wenn Gott mir Gnade schenkt, dann schaffen wir es vielleicht zu beenden. Ich sehe schon ein, wie heißt das Gegenteil von Nicken, ein verneinendes Schütteln, Kopfschütteln. Ja. Und lass uns zunächst einmal beten. Danke, Herr, dass wir diesen Abend auch das Wort jetzt vor dir bringen dürfen. Und Herr, wir bitten dich, dass du redest, dass wir hier nicht menschliche Worte produzieren und ja, die vielleicht nicht viel was bringen. Herr, wenn du redest, dann ist es heilend für uns. Wenn du redest, dann baut es uns auf. Wenn du redest, dann ermutigt es uns und hilft uns in unserem Leben. Und Herr, wir bitten dich, dass du es tust, dass du uns ermutigst, dass du uns hilfst, dass du uns in unserem Leben begleitest, ja, dass du vorangehst, dass du nicht hinterherläufst, sondern dass du vorangehst und uns den Weg zeigst. Herr, wir bitten dich, dass du dich verherrlichst und segne du jetzt dein Wort. Amen. Ja, das letzte Mal haben wir uns so ein bisschen mit diesem Thema Beschneidung auseinandergesetzt. Und Paulus, also wer sich interessiert, wo das geschrieben steht, ist Kapitel 4, 9 bis 12, da spricht Paulus dieses Thema Beschneidung an, interessanterweise. Und er spricht ja über das Thema Rechtfertigung. Das ist ein großes Thema in diesem Kapitel. Und da konzentriert er sich, indem er uns Abraham als Beispiel nimmt. Und beim Lesen dieser Woche ist mir wieder mal aufgefallen, was für eine Gnade wir haben, über dieses Thema uns Gedanken machen zu können. Ich las, dass Leute auf Knien so 400 Meter eine steinige Straße hinaufklettern zu einem Wohlfahrtsort und dann meinen sie, dass sie dadurch, ich glaube, 1000 Jahre oder sowas vom Fegefeuer befreit werden. Die kommen da blutig oben an und die meinen, mit dieser Tat wird ihnen das Fegefeuer erlassen werden. Ich meine, das ist ein Beispiel. In Rom, da ist es ja, glaube ich, auch täglich, dass da die Leute die Treppen auf ihren Knien hochklettern und da ihre Gebete sprechen und dadurch auch meinen, vom Fegefeuer befreit zu werden. Was Menschen so tun, um irgendwie vor Gott gerecht zu sein, es ist erstaunlich. Die Menschen bemühen sich so sehr, vor Gott gerecht zu sein, mit ihren Mitteln. Und hier sagt Paulus, ihr müsst das gar nicht. Ihr müsst euch gar nicht bemühen, um euer Heil zu schaffen mit Furcht und Zittern, in dem Sinne, ja, ich muss es schaffen, ich muss irgendwie vor Gott recht werden. Er sagte den Juden damals, ihr verwechselt da etwas. Und auch da las ich was gerade heute in einem Kommentar. Die Juden glaubten tatsächlich, dass wenn sie sich am achten Tag beschneiden oder wenn die Kinder beschnitten oder die männlichen Kinder beschnitten werden am achten Tag, dass dann sie in den Himmel kommen. Das war so ein allgemeiner Glaube, den die Juden zu der damaligen Zeit hatten. Sie glaubten einfach, wenn unsere Kinder beschnitten sind, wenn wir beschnitten sind, dann kommen wir in den Himmel. Praktisch, wir müssen was tun und dann kommen wir in den Himmel. Und Paulus sagt, nein, Beschneidung hilft keinem. Und er sagt auch, warum. Er sagt, weil es ein menschliches Werk ist. Die Menschen beschneiden. Der Mensch macht da etwas. Und Gott sagt, nein, das ist für mich nicht gut genug. Was ihr so versucht zu tun, ist nicht gut genug. Ich schenke euch diese Rechtfertigung einfach. Und er macht hier einen ganzen Teil, um zu sagen, dass Abraham, er hatte diese Verheißung ja von Gott gehabt. Er glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit erachtet. Und die Beschneidung von Abraham, die kam erst 14 Jahre später. Die Rechtfertigung war schon vorher ausgesprochen worden von Gottes Mund. Die Beschneidung kam so viel später. Und er sagt, Leute, denkt doch mal zurück. Wenn das so ein großer Unterschied ist, dann könnt ihr doch nicht wirklich glauben, dass die Beschneidung eigentlich das Eigentliche ist. Die Rechtfertigung kommt durch den Glauben. Und das sagt er immer wieder den Leuten hier, damit sie sich nicht da irritieren lassen, irgendwie ihr menschliches Werk zu produzieren, damit sie vor Gott gerecht werden. Gott sagt, ich schenke es euch. Und es geht jetzt weiter, und wir haben schon angefangen ab Vers 13. Ich lese nochmal 13 bis 15. Und nicht durch das Gesetz erhielt Abraham und sein Same die Verheißung, dass er Erbe der Welt sein solle, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Denn wenn die von Gesetz Erben sind, so ist der Glaube wertlos geworden und die Verheißung unwirksam gemacht. Das Gesetz bewirkt nämlich Zorn. Denn wo kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung. Die Beschneidung, sagt Paulus, ist wertlos, weil es ein menschliches Tun ist. Das Gesetz, sagt Paulus, ist genauso in einer bestimmten Weise wertlos. Und auch deswegen, weil es menschliches Tun ist. Was Paulus nicht sagt, ist, dass das Gesetz allgemein keinen Nutzen hat. Aber zur Erlösung, sagt Paulus, ist das Gesetz nicht geeignet. Ja, und darüber spricht Paulus ja nicht nur zu den Römern. Die Römer, denen sagt er sehr vieles darüber, schon hier in Kapitel 4. Und wenn es um das Gesetz geht, dann noch ganz besonders in Kapitel 7. Deswegen will ich auch das ganze Thema des Gesetzes nicht ganz so weit ausweiten, weil in Kapitel 7 noch einmal das Thema ganz deutlich vorkommen wird und wir darüber uns sicherlich Gedanken machen werden. Aber jetzt einmal so ganz kurz zum Gesetz und der ganzen Problematik damit. Da gibt es ja auch schon die Galater, mit denen Paulus zu kämpfen hatte, auch bezüglich gerade des Themas des Gesetzes. Und ich lese einen Vers aus Galater Kapitel 3. Und wir werden, wenn ihr wollt, ihr könnt schon mal einen Finger da drin lassen, Galater 3, weil Galater 3 wird uns schon ein bisschen berühren heute. Ich lese immer nur auszugsweise. Gesetz und Verheißung, dieses Thema. Da sagt Paulus in Galater 3, Vers 29, wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Das Thema Gesetz hat die Juden ganz besonders berührt. Sie waren ja das Volk, die das Gesetz hatten. Es gab kaum ein Volk in der damaligen Zeit, das so ein klares Gesetz hatte wie die Juden, wie die Israeliten es hatten. Man hat ja alle möglichen Ausgrabungen gemacht und dort hat man schon so einiges gefunden. Aber so ein klar definiertes Gesetz, wie die Juden es hatten, hatte kein Volk. So gut strukturiert, wie die es hatten, das war schon eine besondere Sache. Und das Gesetz war ja auch wichtig. Wenn wir über das Gesetz nachdenken, dann müssen wir sagen, das Gesetz zunächst einmal ist von Gott gegeben worden. Es ist keine Sache, die der menschlich ausgedacht hat. Mose hat sich da nicht auf den Berg verkrochen, irgendwo da, Sinai da oben, und dann angefangen irgendwie zu meditieren und dann, ja, wie kann ich dann meinem Volk ein Gesetz geben? Es war Gott, der diese 10 Gebote ihnen gegeben hat. Es war Gott, der das ganze Gesetz ihnen ausgelegt hat. Mose war dort und er hat es empfangen. Gott hat es sogar mit seiner eigenen Hand geschrieben. Er hat ihm die Tafeln gegeben, zunächst einmal, bevor sie dann zerschlagen hatten, dann noch mal Tafeln machen musste. Aber Gott hat ihm das Gesetz gegeben. Es kam nicht von Menschenhand. Es war nicht ein Mensch, der sich das so schlau ausgedacht hat. Und ich meine, lass uns doch mal auf unsere Gesetzgebung heute zurückschauen, obwohl die Menschen es ja schon so verdreht haben. Aber letztlich, unser Grundgesetz hat immer noch Grundzüge, die durchaus auf das Gesetz im Alten Testament zurückzuführen ist. Es war Gottes, von Gott gegeben. Es war Gottes Werk. Gott hat ihnen das beauftragt, dieses Gesetz zu haben. Das müssen wir zunächst einmal sagen. Das Gesetz hat eine ganz hohe Stellung in Israel. Und gerade die fünf Bücher Mose, die wurden dauernd in den Synagogen gelesen, genauso wie sie auch heute immer noch gelesen werden. Wer eine Synagoge besucht, der wird feststellen, dass immer wieder aus den fünf Büchern Mose gelesen wird. Einmal im Jahr gehen sie durch die fünf Bücher Mose durch, in ihren Sabbaten. Jedes Jahr wird das Gesetz, das ganze Pentateuch oder die fünf Bücher Mose, die werden einmal im Jahr durchgelesen. Das ist für Juden sehr wichtig. Das ist für sie ausschlaggebend, eine wichtige Sache. Und letztlich hat Jesus ja auch was zum Gesetz gesagt. Es ist ja nicht so, dass das Gesetz in das Alte Testament hineingehört und wir müssen uns darum gar nicht kümmern. Jesus hat ja auch was darüber gesagt. Und ich lese mal aus Matthäus Kapitel 5 und da die Verse 17 und 18. Da spricht Jesus darüber. Und das, ihr wisst ja, Matthäus Kapitel 5, die Bergpredigt. Und Jesus spricht da zu seinen Jüngern insbesondere und alle anderen dürfen zuhören. Und er spricht, ja, letztlich heißt es so im Vers 1, dass er zu den Jüngern spricht. Und er spricht über die verschiedenen Themen, über wunderbare Themen. Diese Seligpreisungen sind dort erwähnt und dann Salz und Licht der Welt wird dort erwähnt. Aber dann in Versen 17 und 18, da heißt es, ihr sollt nicht meinen, dass ihr gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Jesus selber sagt, glaubt nicht, dass jetzt, weil ich jetzt hier bin, ich jetzt euch sage, ihr braucht das Gesetz gar nicht mehr zu achten. Ich bin nicht gekommen, um es aufzulösen oder auszulöschen. Ich bin gekommen, es zu erfüllen. Also selbst Jesus bekennt sich letztlich zum Gesetz. Und es sind noch mehrere Stellen, die dort gesagt sind über das Gesetz im Neuen Testament. Aber warum hat Paulus solch ein Problem mit dem Gesetz? Das ist die große Frage. Warum spricht Paulus so sehr negativ, so scheint es zumindest hier darüber? Und dazu muss man sagen, dass für Paulus nicht das Gesetz das Problem ist, sondern das Halten des Gesetzes ist das Problem. Oder das Nichthalten des Gesetzes. Paulus spricht nicht, dass das Gesetz keine Beachtung finden soll. Aber das Problem ist einfach, dass die Menschen damals das Gesetz so hoch gesetzt haben und sie meinten, dass wenn sie das Gesetz irgendwie tun, so ein bisschen tun, dann wird er schon vor Gott okay sein. Gott wird dann ein paar Augen zudrücken, drei, vier Paar Augen zudrücken, wird schon okay sein. Die Menschen meinten, sie könnten ihr Heil erzielen, indem sie das Gesetz halten. Aber das Problem ist einfach, dass es ein bisschen kompliziert mit dem Halten ist. Ich lese mal aus 1. Timotheus 1 und da sagt Paulus, um zu zeigen, dass Paulus gar nicht so sehr gegen das Gesetz ist, 1. Timotheus 1, Vers 8, hier sagt Paulus, wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn man es gesetzmäßig anwendet. Und darum geht es. Das Gesetz ist gut, wenn man es gesetzmäßig anwendet. Und dann sagt er weiter in Vers 9, und berücksichtigt, dass einem Gerechten kein Gesetz auferlegt ist, sondern Gesetzlosen und Widerspenstigen, Gottlosen und Sündern, Unheiligen und Gemeinen, solchen, die Vater und Mutter misshandeln, Menschen töten, Unzüchtigen, Knaben schändern und so weiter. Paulus sagt, die brauchen das Gesetz, für die ist das Gesetz. Und damit macht Paulus eine Sache ziemlich deutlich, dass das Gesetz eine Art Maßstab ist. Es zeigt, wie Gott eigentlich sich vorstellt, die Menschen leben sollen. Gott sagt, das ist mein Gesetz. Er ist ja der Gesetzgeber. Und sagt, das ist mein Maßstab. Messt euch an diesem Maßstab. Und das Gesetz zeigt als zweites, dass der Mensch darin versagt und eigentlich bestraft wird. Das hat schon Adam und Eva so erlebt. Ich meine, da kam das erste Gebot, ihr sollt nicht von dem Baum essen, der in der Mitte des Gartens steht. Und das war das Gebot. Und dann kommt die Schlange zu Eva und sie wird versucht. Und letztlich isst sie von der Frucht und sie werden dann letztlich dann aus dem Garten vertrieben. Das Problem ist einfach, dass wo ein Gesetz ist, und gerade hier das Gesetz Gottes, dass der Mensch sehr stark bestrebt ist, das Gesetz zu brechen. Ich hörte mal von jemandem, der hatte, da waren Leute, die haben sich sehr mokiert über Adam und Eva und haben gesagt, wie konnten sie nur das machen? Gott hat doch ihnen gesagt, sie sollen nicht von der Frucht dieses Baumes essen. Wie konnten sie nur und so weiter? Und einer hat dann gesagt, ich lade euch mal zu mir nach Hause ein. Und da war dann so dieser Tisch, ein großer Tisch aufgestellt. Und der Mann, und mitten auf dem Tisch, da stand so eine Schale und die war zugedeckt. Und der Mann sagte diesen Leuten, ja, ihr dürft diese Schale da in der Mitte nicht aufmachen. Und ist einfach rausgegangen. Und ja, das dauerte dann und die Leute saßen dort und schauten sich gerade diese Schale da an. Gerade das war auf einmal sehr wichtig. Naja. Und irgendwann haben sie dann doch mal reingeschaut. Da war nur eine Maus drin und die ist schnell weggelaufen. Und anschließend wusste der Mann, als er zurückgekommen war, dass sie doch sich nicht zurückhalten konnten, dort einen Blick hineinzuwerfen. Weil das Gebot halt hieß, mach dieses Ding nicht auf, schaut da nicht rein. Der Mensch ist sehr gut darin, Gesetze zu brechen. Und Gott gibt hier ein Gebot, ein Gesetz dem Volk Israel, um zu zeigen, das ist mein Standard. Aber es zeigt auch gleichzeitig, dass der Mensch immer wieder dieses Gebot bricht. Das Einzige, was der Mensch gut tun kann, ist sich verstecken. Hat ja auch schon Adam und Eva getan, nachdem sie von dem Baum gegessen haben. Aber der Mensch versagt immer wieder, Gebote zu halten. Und das Gesetz zeigt einfach, wie Gott es sieht, der Mensch versagt darin, das zu halten. Und um das nochmal klarzustellen, möchte ich ein paar Bibelstellen lesen. Römer 3, 19 und 20, die Sachen, diese Verse, die haben wir schon mal gelesen. Wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit ihr der Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerecht werden kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Paulus sagt, was das Gesetz eigentlich tut. Es zeigt euch, dass ihr schuldig seid, dass ihr für euch erkennt, ihr habt versagt. Dann noch einmal Galater 3, und ich sagte ja schon, ihr könnt den Finger da lassen, Galater 3, und da wird auch darüber gesprochen. Die Galater waren ja die Leute, die irgendwie so einen Drang hatten, unbedingt irgendwelche Gesetze aufzunehmen. Der Mensch macht sich gerne Gesetze, besonders die Deutschen. Da werden so viele Gesetze verabschiedet, immer Gesetze, jedes Jahresende, da wartet man auf die Gesetze für das nächste Jahr. Und wir können sehr gut Gesetze machen. Und die Galater waren auch so. Da kamen dann die Juden und sagten, ihr müsst aber das machen. Und sie haben das sofort aufgenommen. Ihr müsst aber auch die Gesetze halten. Ihr müsst euch beschneiden lassen. Ja, natürlich. Ihr müsst Gesetz halten. Ja, natürlich. Immer sofort dran, das zu machen. Und Paulus warnt die Galater, Galater 3, 21 bis 24. Und hier sagt er, ist nun das Gesetz gegen die Verheißungen Gottes? Das sei ferne. Denn wenn ein Gesetz gegeben wäre, das lebendig machen könnte, so käme die Gerechtigkeit wirklich aus dem Gesetz. Aber die Schrift hat alles unter die Sünde zusammengeschlossen, damit die Verheißung aufgrund des Glaubens an Jesus Christus denen gegeben würde, die glauben. Bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen auf den Glauben hin, der geoffenbart werden sollte. So ist also das Gesetz unser Lehrmeister oder Zuchtmeister geworden auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Das Gesetz ist dazu da, um uns zu sagen, ey, du versagst immer wieder, du brauchst jemanden, der dir hilft. Du schaffst es nicht, durch das Halten des Gesetzes die Verheißungen zu erlangen, die Gott dir gegeben hat. Das schaffst du nicht. Du schaffst nicht, die Gerechtigkeit zu kriegen, indem du Gesetze hältst. Du schaffst es einfach nicht. Wer in einem Gebot schuldig wird, der hat das ganze Gesetz nicht gehalten, so heißt es von anderen Stellen der Bibel. Wer eine Stelle ausgelassen hat, der kann alles zur Seite fegen, weil das Gesetz hat er übertreten und er braucht Hilfe. Er braucht jemanden, der ihn da befreit. Und die Frage, warum mussten so viele Opfer im Alten Testament gegeben werden, wird dadurch beantwortet, weil die Menschen so viel sündigen. Da mussten tagtäglich Opfer gebracht werden, einfach weil Menschen diese Gesetze nicht halten konnten. Sie mussten diese Opfer bringen, damit diese Schuld beglichen wird. Aber alles auf Christus hin, alles als so ein Bild auf Jesus hin, auf seinen Tod am Kreuz. Das war alles so ein Weg, den Menschen zu zeigen, es wird einer kommen, der wird für euch sterben. Und so ist es hier auch geschrieben in Vers 24, ein Lehrmeister geworden auf Christus hin. Das Gesetz sagt uns, du brauchst einen Erlöser. Das Gesetz sagt, du kannst es nicht halten. Du brauchst jemanden, der dich da frei macht. Und im Alten Testament waren das halt Böcke und Tauben und was immer sie dort opfern mussten. Aber alles auf Christus hin, damit er das wahre Opfer vollbringen kann. So spricht hier Paulus über das Gesetz und sagt, ey Leute, durch das Halten des Gesetzes könnt ihr nicht diese Rechtfertigung erfahren, weil das Gesetz euch zeigt, wie böse ihr eigentlich seid. Und diese Verheißung, die ist nicht mit dem Gesetz gleichzustellen. Und dann heißt es weiter, wenn es anders wäre, Vers 13, Römer 4, Vers 13, richtig. Und zwar, nein, Vers 14. Denn wenn die vom Gesetz Erben sind, so ist der Glaube wertlos geworden und die Verheißung unwirksam gemacht. Also wenn durch das Gesetz die Verheißung erlangt werden könnte, dann wäre der Glaube nicht nötig. Der wäre unwirksam. Wenn es anders möglich wäre, da bräuchte man nicht zu glauben. Dann müsste man einfach nur das Gesetz erfüllen und fertig. Du brauchst nicht zu glauben. Tu das und schon ist alles okay. Tu das, ist alles okay. Das hat die katholische Kirche sehr gut implementiert. Das machen wir Menschen immer sehr gut. Tu dies und tu das und ist alles okay. Aber Paulus sagt, wenn das einfach so wäre, dann wäre die Verheißung gar nicht nötig. Dann könntet ihr das erlangen, einfach so, indem ihr Sachen tut. Aber das Problem ist, ihr könnt das nicht tun. Und dann Vers 15. Das Gesetz bewirkt nämlich Zorn. Denn wo kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung. Und zwar, ja, was Paulus hier sicherlich meint, ist nicht, dass das Gesetz selber Zorn bewirkt, sondern das Nichthalten des Gesetzes bewirkt Zorn. Dadurch, dass die Menschen das Gesetz nicht halten, stehen sie unter dem Zorn Gottes. Und so ist eigentlich das Gesetz dieser Maßstab, der sagt, Mensch, du hast versagt. Du schaffst es nicht, indem du Sachen hältst. Du brauchst eine Rechtfertigung, die anders kommt. Und zwar durch den Glauben an Jesus Christus, wie schon vorher erläutert. Und er sagt, wo es kein Gesetz gibt, da gibt es keine Sünde. Und das kann man sich ja so vorstellen, wenn es keine Straßenverkehrsordnung gäbe, würden sich einige freuen. Denn wenn man dann so mit 100 durch die Stadt fährt und der Polizist da steht und einen anhält und sagt, ey, du bist so schnell unterwegs, der würde sagen, wieso? Es gibt doch kein Gesetz. Ich darf doch. Auch wenn es gefährlich ist, auch wenn alle 100 durch die Stadt jagen, die Unfallgefahr viel höher werden sollte und vielleicht kommen wir nicht schneller ans Ziel als jetzt, vielleicht ins Ziel da oben schneller. Wenn es kein Gesetz geben würde, keine Straßenverkehrsordnung, dann könnte ich machen, was ich wollte. Dann könnte ich den Mittelfinger zeigen. No problem, wenn es kein Gesetz gibt, das das verbietet, kein Problem, dürfte ich machen. Aber es gibt halt diese Gesetze. Und weil es diese Gesetze gibt, gibt es Übertretung. Wo es kein Gesetz gibt, da gibt es keine Übertretung. Hat ja Paulus recht. Aber es gibt das Gesetz. Und somit gibt es eine Übertretung. Und somit brauchen wir eine Rechtfertigung. Ich will jetzt nicht noch viel länger über die Rechtfertigung sprechen. Darüber habe ich schon so viel gesagt in der Vergangenheit. Und ich will einfach jetzt weiterkommen, weil ich habe ja ein hohes Ziel gesteckt. Vers 16. Darum ist es aus Glauben, damit es aufgrund von Gnade sei, auf dass die Verheißung dem ganzen Samen sicher sei. Nicht nur demjenigen aus dem Gesetz, sondern auch dem aus dem Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. Paulus sagt, Beschneidung hilft euch nicht zur Rechtfertigung. Das Gesetz hilft euch nicht zur Rechtfertigung. Aber der Glaube hilft euch. Ich habe auch schon das letzte Mal das gesagt, ich will es nochmal wiederholen. Ich sage nicht, dass wir, nachdem wir Christen geworden sind, wir gar nichts mehr tun müssen. Die Beschneidung war ein Zeichen. Und auch wir sprechen über Zeichen. Wir haben gerade letzten Sonntagabend mal genommen. Ist auch ein Zeichen. Wir lassen uns taufen. Ist auch ein Zeichen. Aber es ist nicht dafür da, dass wir gerechtfertigt werden. Das muss vorher geschehen sein. Auch das Halten von Gesetzen, das Tun, was Gott möchte, dass wir tun sollen, ist es nicht verkehrt. Nur es sollte nicht den Stellenwert einnehmen, dass wir sagen, weil wir das tun, sind wir gerettet. Sondern weil wir gerettet sind, tun wir das. Weil wir die Erlösung haben,
möchten wir Jesus dienen, weil wir diese Erfahrung gemacht haben, geistlich gesehen, diese Rechtfertigung erfahren haben, möchten wir uns einsetzen für Christus. Und hier sagt Paulus, darum ist es aus Glauben, damit es aufgrund von Gnade sei, auf dass die Verheißung dem ganzen Samen sicher sei. Hier könnte man auch so einiges sagen. Ich will das vielleicht nicht so weit dann ausrollen. Gott hat Verheißungen gegeben. Und die Verheißungen gehören auch uns. Wir haben das schon in Vers 13 in Römer 4 gesehen, dass Gott Abraham diese Verheißung gegeben hat, dass er die ganze Welt erben soll. Abraham und sein Same, heißt es dort. Und sein Same ist auf jeden Fall ist Jesus Christus natürlich, weil das ist hier in der Einzahl gebraucht. Und aber auch wir sind dort mit eingeschlossen, dass wir die Welt erben sollen. Er hat uns diese Verheißung gegeben. Und hier steht geschrieben, dass es nicht nur denen gegeben worden ist, die unter dem Gesetz sind, und zwar, das sind natürlich dann die Juden gemeint in dem Fall, die hatten ja das Gesetz, nicht nur denen, die unter dem Gesetz sind, sondern auch denen, wie es hier heißt, sondern auch dem aus dem Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. Und dieses Wort aus dem Glauben Abrahams spricht darüber, Abraham war ja kein Jude. Die Juden, die kommen, die sind die Nachkommen von Abraham, das stimmt. Aber Abraham, er war ein Chaldäer. Er kam aus dem heidnischen Chaldäer. Und Gott hat zu ihm geredet und er hat Gott geglaubt. Und er hat einfach diesen Glauben an Gott festgemacht, obwohl es für ihn da nicht irgendwie eine Besonderheit gegeben hat, dass er so veranlagt worden ist. Ihm ist dieser Glaube geschenkt worden. Gott hat zu ihm geredet und er hat einfach geglaubt, dass es so ist. Und er ist gegangen. Und das wurde ihm ja auch zur Rechtfertigung gerechnet. Und damals war er nicht irgendwie beschnitten oder irgendwas. Er war einfach ein Mensch aus Chaldäa, der auf einmal die Rechtfertigung erfahren hat. Und Paulus sagt, dass es nicht nur für die Juden gilt, die das Gesetz haben, sondern auch uns, allen, die wir den gleichen Glauben so erfahren haben, so wie es Abraham erfahren hat. Abraham hat einfach Gott geglaubt. Und wir, durch den Glauben und durch die Gnade, sind wir mit eingeschlossen in diese Verheißung, die Abraham bekommen hat, dass er Erbe der ganzen Welt sein sollte. Wusstet ihr, dass ihr Erben seid? Darüber spricht nachher noch der Epheserbrief. Paulus zu den Ephesern spricht darüber, dass wir Erben sind, dass wir Miterben mit Christus sind. Und wir sind dort mit eingeschlossen. Und zwar nicht, weil wir sagen können, wir haben Gesetze befolgt, sondern weil wir geglaubt haben. Und ich lese weiter, wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Vor Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht, und dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. Abraham glaubte einfach an Gott. Er hatte einen Glauben, dass Gott sogar die Toten lebendig macht. Wenn wir jetzt im Alten Testament nachlesen sollten, da würden wir ja in den Geschichten nicht ganz so viel Glauben immer finden, auch von Abrahams Seite. Er war schließlich auch ein Mensch und er hat auch immer wieder versagt. Und auch er versuchte, Gott zu helfen. Und Sarah versuchte, Gott zu helfen. Da war die Verheißung, dass er ein Vater werden soll. Und Abraham, wie alt war er schon? Als dann auf einmal Sarah sagte, ja, vielleicht ist es die Magd, die zu dir kommen sollte und so weiter, damit du Nachkommen von ihr kriegst. Abrahams Glaube war nicht immer so unerschütterlich. Ich meine, Abraham könnte ja gesagt haben, nein, Gott hat mir verheißen. Aber das lesen wir nicht im Alten Testament. Das war nicht wirklich ganz so gewesen. Er war ein Mensch mit Fehlern. Und doch in allen seinen Fehlern guckt Gott hinunter und sagt, aber er hat trotzdem geglaubt. Trotzdem war dieser Glaube in ihm. Und oft müssen wir vielleicht so beten wie dieser eine, ich glaube, hilft meinem Unglauben. Es ist oft so viel Unglauben an uns vorhanden. Aber trotzdem, wenn wir unser Vertrauen auf Gott setzen, dann sieht Gott diesen Glauben, diesen Funken in uns. Und er sieht ihn in Abraham und sagt, Abraham glaubte, trotz allem, trotz all seinen Versagen, glaubte er, dass Gott die Toten lebendig machen kann. Und der ruft, das auch bewirken kann. Und davon lesen wir im Psalm 33, dann später, Psalm 33, Vers 3, Vers 9. Und da lesen wir, denn er sprach und es geschah, er gebot und es stand da. So ein Reim aus einem Psalm, ein Vers aus einem Psalm. Und der Psalmist schaut auch zurück und sagt, Gott ist so mächtig. Er kann das tun. Er kann die Toten auferwecken. Er kann lebendig machen, wenn jemand schon tot ist. Wenn Gott eine Verheißung gibt, dann kann er sie auch erfüllen. Und Gott gab Abraham eine Verheißung. Er gab ihm eine Verheißung, dass er ein Segen sein wird für die Völker. Er gab eine Verheißung, dass sein Nachkomme so groß sein wird wie der Sand am Meer, wie die Sterne im Himmel. Und er sagt, kannst du sie zählen, kannst du den Sand zählen, versuch es doch mal. Und nach 2000 Jahren ist er immer noch dabei beim Zählen. Es ist so viel. Gott hat Verheißungen gemacht. Und diese Verheißungen, an die glaubte Abraham. Er klammerte sich fest an diesen Verheißungen. Wir können das übrigens auch. Wir können uns an diesen Verheißungen festklammern. Das ist die Ermutigung, die auch hier so da drin steht. Wir dürfen einfach uns da festklammern und sagen, du hast es gesagt, du wirst es tun. Egal, was Menschen mir jetzt erzählen, wie Menschen jetzt über mich denken, du hast es gesagt, ich glaube dem. Und jetzt weiter in den Versen, da ist eine Zusammenfassung nochmal von dem Vers, den wir gerade gelesen haben. Und da heißt es, er hat da, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hin geglaubt, dass er ein Vater vieler Völker werde, gemäß der Zusage, so soll dein Same sein. Also, er hat sich einfach da festgehalten. Und wir lesen nachher in Hebräer Kapitel 11 darüber, dass Gott diesen Glauben, den er hatte, ja, hochpreist. Und in Hebräer 11, das sind ja die ganzen Glaubenshelden, die Helden des Glaubens beschrieben, die ja aus der Vergangenheit stammen. Und da wird zunächst einmal Abraham gebracht. Durch den Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, das er als Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Ist es schon Glaube? Ich meine, wenn Gott dir sagt, geh mal als Missionar da und dahin, frag doch mal Peter, was das an Glauben bedeutet. Wenn man zu Hause ein Haus hat und so weiter, es gemütlich hat und auf einmal Gott sagt, geh mal als Missionar irgendwo anders hin. Und das hat Gott zu Abraham gesagt, ziehe aus deinem Land und gehe in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und er macht das, er zieht aus und geht tausende Kilometer, um dorthin zu kommen. Das ist schon Glaube. Vers 9, durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob und den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Vers 11. Durch den Glauben erhielt auch Sarah selbst die Kraft, schwanger zu werden, und sie gebar, obwohl sie über das geeignete Alter hinaus war, weil sie den für treu achtete, der es verheißen hatte. Darum sind auch von einem einzigen, der doch erstorben war, Nachkommen hervorgebracht worden, so zahlreich wie die Sterne des Himmels und wie der Sand am Ufer des Meeres, der nicht zu zählen ist. Hier lesen wir noch einmal von dem Schreiber der an die Hebräer. Abraham war einer, der glaubte, der sich festgehalten hat an dieser Zusage. Und dann Vers 19. Und er wurde nicht schwach im Glauben und zog nicht seinen Leib in Betracht, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war, und auch nicht den erstorbenen Mutterleib der Sarah. Abraham schaute nicht auf seine Begrenzungen. Wenn wir über diese Späher lesen, die dann von Mose geschickt wurden, das Land auszukundschaften, die kommen dann zurück mit dieser riesigen Rebe, die man sich kaum vorstellen kann, dass sie da auf einen Baumstamm getragen werden musste. Die kommen zurück und sagen, es ist ein wunderbares Land. Super. Solche Trauben wachsen da. Mann, eine Rebe reicht aus für ein ganzes Jahr. Mann, wie viel Wein man daraus pressen könnte. Ein wunderbares Land. Aber dann sagen sie, aber, da sind Riesen in dem Land und wir können nicht dahin gehen. Sie sahen ihre Begrenzungen und sagten, Gott kann uns da nicht helfen. Und haben dann gegen Mose gesprochen, bis dahin, dass Gott sagen musste, so, jetzt geht es wieder zurück in die Wüste, 40 Jahre in der Wüste erstmal herumlaufen. Weil sie nicht glauben wollten, was Gott ihnen zugesagt hatte. Gott sagte, ich gebe euch das Land. Sie sagen, nein, wir können da nicht hineingehen. Abraham war anders. Er sah seine Begrenzung. Er war da nicht perfekt darin. Ich habe ja schon gesagt, Abraham hat auch seine Macken gehabt. Er war nicht jemand, bei dem man sagen konnte, Abraham war hundertprozentig. Gott sei Dank war er nicht in allen Dingen hundertprozentig gut, sodass wir dass wir auch sagen können, okay, wir haben auch mal versagt, wir sind auch nicht hundertprozentig, aber Gott schafft es mit Abraham, er schafft es auch mit uns. Abraham, aber trotzdem glaubte er glaubte Gott. Er sah seinen erstorbenen Leib und auch von Sarah, aber er sagte, Gott ist fähig. Vers 20, er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben. Er zweifelte nicht. Mit 100 Jahren, da wurde ja sein Name geändert. Er hieß es zuerst Abraham, ehrwürdiger Vater oder so, übersetzt ins Deutsche, Abraham. Und Gott sagt, du sollst Abraham heißen. Und zwar Vater vieler Völker. Und Abraham konnte sagen, Moment. Ich sollte eigentlich heißen, möchte gerne Vater. Weil so viel Nachkommen habe ich ja eigentlich nicht. Gut, da ist der von Hagar, der Ismael, ja. Aber Vater, Nachkommen wie Sand am Ufer und Sterne am Himmel, na, so viel sind es aber wirklich nicht. Aber Abraham widerspricht da nicht. Er hat Hoffnung, dass Gott das tun kann. So lesen wir hier. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch den Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben. Und dann heißt es hier weiter, indem er Gott die Ehre gab. Die Frage ist, wie können wir frei werden von Zweifeln? Und hier ist die Antwort. Gib Gott die Ehre. Wenn du Zweifel hast, gib Gott einfach die Ehre. Dann wird dein Glaube gestärkt. Wenn du anfängst, Gott zu preisen, und deswegen ist Anbetung auch so wichtig, Wenn du anfängst, Gott zu preisen, dann wird dein Zweifel weniger werden. Da gibt es diese eine Geschichte in Lukas Kapitel 8. Und zwar Jairus, er hat auch ein Problem. Und zwar seine Tochter ist krank. Und er ruft Jesus. Das einzig Vernünftige, was er tun konnte, er ruft Jesus. Und Jesus, er geht dann da, und da kommt diese Geschichte mit der blutflüssigen Frau. Und dann kommen dann Leute aus dem Haus und sagen, bemühe den Lehrer nicht mehr, deine Tochter ist tot. Es ist schon ein sehr angefochtener Glaube. Jesus geht trotzdem dahin in das Haus. Und er kommt dahin und er sagt, sie schläft. Und was machen die anderen Leute, die da dort im Haus sind? Die lachen ihn aus. Die lachen ihn einfach aus. Er kommt da in das Haus und sagt, sie schläft. Sie lachen ihn aus. Und was macht Jesus? Vers 53. Und sie lachten ihn aus, weil sie wussten, dass er gestorben war. Er aber trieb sie alle hinaus und ergriff ihre Hand und rief, Kind, steh auf. Er jagt sie einfach weg. Diese Leute, die einem Zweifel machen wollen, die müssen wir wegjagen. Und es gibt so viele. Gerade in unserer modernen Zeit, wo die Wissenschaft so hochgeschrieben wird, gibt es immer wieder Leute, die sagen, du glaubst, und machen sich lustig über uns. Wir müssen sie wegjagen. Die Zweifel, die Abraham vielleicht übermannt immer wieder hatten, die hat er nicht rankommen lassen. Er gab Gott die Ehre. Wir müssen widerstehen diesen Leuten, die uns versuchen, Zweifel einzujagen. Wir müssen da auch genauso ganz klar sagen, der Herr hat es mir zugesagt, ich glaube ihm. Und Gott kann Tote auferwecken. Er hat das da auch schon bei der Tochter des Jairus deutlich gezeigt. Nur ein Satz, Kind, steh auf. Und schon war sie lebendig. Gott ist allmächtig. Wir haben einen allmächtigen Gott, an den wir glauben können. Wir müssen aber dann, wenn Zweifel kommen, diese Zweifel von uns weisen. Raus mit diesen Zweifeln. Und glauben an Jesus Christus. Ich muss schnell weitermachen, weil aber ich habe es fast geschafft schon. Vers 21. Und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Gott kann. Ich lese aus Jeremia 32, Vers 17. Jeremia 32, Vers 17. Und hier ist ein Gebet von Jeremia. Er steht eigentlich in einer Zeit, wo alles so negativ ist. Das Volk Israel tut alles Mögliche gegen Gott. Die tun alles nur, um sich zu befriedigen. Und die Zukunft ist überhaupt nicht rosarot. Aber er betet und wir lesen Vers 17. Ach Herr, Herr, siehe, du hast den Himmel und die Erde gemacht mit deiner großen Kraft und mit deinem ausgestreckten Arm. Dir ist nichts unmöglich. Was für ein Vers. Das lesen wir auch dann, jetzt zu Weihnachten, Maria, als der Engel zu Maria spricht, Gott ist nichts unmöglich. Es ist ihm gar nichts unmöglich. Er vertraute Gott, weil Gott, bei Gott kein Ding unmöglich ist. Und so können wir auch wirklich Gott vertrauen. Wir dürfen einfach Gott trauen. Ich lese weiter. Es steht aber nicht allein um seinetwillen geschrieben, dass es ihm angerechnet worden ist, sondern auch um unsertwillen, denen es angerechnet worden werden soll, wenn wir an den glauben, der unser Herr Jesus Christus aus den Toten, unseren Herrn Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat, ihn, der um unserer Übertretungen willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Er ist groß, er ist mächtig. Und wir dürfen glauben. Und wenn du sagst, wenn du vielleicht sagst, oh, mein Glaube ist so klein. Glaubst du, dass Jesus aus dem Toten auferweckt worden ist? Glaubst du das? Ich meine, die ganzen Wissenschaftler sagen, nein, das stimmt nicht. Selbst die Theologen sagen, das stimmt nicht. Die haben Erklärungen dafür, andere Erklärungen. Glaubst du, dass Jesus aus dem Toten auferweckt worden ist? Wenn du das glaubst, dann hast du wirklich Glauben, weil das ist ein großer Glaube, das zu glauben, dass Jesus von Toten auferweckt worden ist. Ich las von einem Elefant, und dann will ich noch zum Ende kommen, von einem Elefant, stark, ein Elefant ist ja stark, der Bäume ausreißen kann und so weiter. Und der war gefangen genommen, als er noch ein Baby war. Und dieser Elefant, der wurde mit einem Stab angekettet, festgehalten, der nur 50 cm lang ist. Und man würde sich fragen, ein Elefant, der Bäume ausreißen kann, an einem Stab, der in den Boden gehauen ist, 50 cm lang, festgehalten, wie kann das möglich sein? Die Sache ist, als der Elefant noch ganz klein war, war er schon an diesem Stab festgemacht worden. Und damals versuchte er immer wieder wegzukommen. Und damals, als er noch ein Baby war, konnte er nicht wegkommen. Versucht es immer wieder, Tag ein, Tag aus. Und irgendwann hat er, als er noch ganz klein war, aufgegeben. Hat gesagt, davon komme ich nicht frei. Und jetzt, viele Jahre später, als er von Dings auf, was weiß ich, gewachsen ist, ist er immer noch an diesem gleichen Stab festgemacht. Und er glaubt immer noch, er kommt davon nicht frei. Und so ist oft auch unser Glaube. Wir denken oft, da kommen wir einfach nicht frei. Wir sind da fest. Da kommen Leute, die sagen uns etwas und wir fangen an zu zweifeln. Mann, wenn wir glauben können, dass Jesus von den Toten auferweckt worden ist, dann weg doch mit den kleinen Zweifeln, die da sind. Von den Sachen, die da kommen und wo Leute uns vielleicht sagen, das schaffst du nicht. Wir können davon frei werden. Der Elefant muss nur einmal den Fuß heben und schon ist der ganze Stab rausgerissen. Oft, wenn wir nicht so die Kämpfe im Glauben gewinnen, liegt es nicht darin, dass Gott nicht stark genug ist, sondern oft liegt es daran, dass wir wenig glauben. Und durch diese Verse möchte Gott einfach sagen, unsere Rechtfertigung ist eine Sache, die durch den Glauben und durch Gnade festgemacht worden ist. Unsere Rechtfertigung ist sicher vor Gott. Die ist eine gerichtliche Aburteilung für uns. Wenn wir an Jesus glauben, wenn wir ihm vertrauen, sind wir gerechtfertigt worden. Und wir können genauso wie Abraham uns an Gott festklammern. Lass uns da nicht von Menschen uns aufhalten oder uns irritieren lassen. Das Problem ist, wir tun das doch immer wieder. Und ja, das muss ich zu mir genauso sagen. Ab und zu sind wir stark im Glauben, da gewinnen wir Glaubenskämpfe. Ab und zu sind wir da nicht mehr so stark. Ey, lass uns auf Jesus schauen. Er ist stark. Und es ist nichts ihm unmöglich. Er hat ja alles geschaffen. Mann, das bisschen, was uns da oft dann irgendwo Schwierigkeiten bereitet, das ist ja doch wirklich nur so ein Pipifax. Aber ja, lass uns an Jesus festklammern. Ich lese nochmal Vers 24 und 25. Sondern auch um unsertwillen, denen es angerechnet worden ist, soll angerechnet werden soll, wenn wir an ihn glauben, der den Herrn Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat, ihn, der um unserer Übertretung willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Jesus, danke, dass du unsere Schuld auf dich genommen hast. Dass diese Rechtfertigung, die wir haben, keine Sache ist, die wir irgendwie selber gemacht haben, sondern die uns geschenkt worden ist. Du hast es uns aus Gnaden geschenkt. Danke dafür, Jesus. Und danke, dass wir uns daran festhalten können. Unsere Übertretung, du hast sie auf dich genommen. Danke dafür. Du hast die Schuld, die Strafe für diese Schuld vollkommen ertragen. Du sagst, es ist vollbracht. Und du hast uns deine Rechtfertigung gegeben. Du bist dafür auferstanden. Und wir danken dafür, dass du heute an der rechten Seite des Vaters bist und dass du heute für uns sprichst, dass du sagst, für den habe ich bezahlt. Danke dafür. Herr, wir sehen immer wieder auf uns und unser Versagen, auch um auf unser Versagen zu glauben. Herr, wir bitten dich, dass du uns vergibst und schenke doch, dass wir uns mehr und mehr an dich festklammern. Jesus, du bist stark genug, uns zu halten. Du bist stark genug, uns immer wieder aufzufangen, wenn wir fallen. Danke dafür. Und wir bitten dich, dass du doch uns weiterträgst und dass du uns stark machst, dass wir auch so wie Abraham in unserem Glauben wachsen, dass wir, ja, so wie es über Abraham dann heißt, dass er nicht gezweifelt hat, dass wir von unserem Zweifeln wegkommen und dass wir wirklich so werden, ja, wie unser Bruder Abraham. So werden wir unser Bruder Paulus, wie unsere vielen Brüder aus der Vergangenheit. Danke, dass du das, dass du es schaffst mit uns und danke, dass wir uns auf dich verlassen dürfen. So segne du uns, wenn wir jetzt nach Hause gehen. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir ja, dein Wort so haben dürfen und darüber nachdenken dürfen. Danke, dass du zu uns redest. Amen. Ja, ihr habt Glück gehabt. Das nächste Mal, nächsten Mittwoch ist keine Bibelstunde. Ich habe Kapitel 4 geschafft. Und Kapitel 5 neu anzufangen, lohnt sich nicht so richtig, weil wir werden wahrscheinlich dann so einen Monat Pause haben, die Ankündigung wieder in unseren Zetteln stehen und dann wird ihr wissen, wann es wieder losgeht mit der Bibelstunde.